RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.
Ja, wie geht das jetzt weiter mit der Energiesicherheit in Deutschland? So ganz vom Tisch ist das noch immer nicht, dass Russland seine Gaslieferungen an Deutschland stoppen könnte. Heute will die russische Regierung ihr Gesetz vorlegen, in dem dann konkretisiert wird, was nun genau ab wann in Rubel gezahlt werden soll. Gestern haben Kanzler Olaf Scholz und der russische Präsident Wladimir Putin miteinander telefoniert. Und da klang das dann schon wieder anders, dass sich nämlich für die europäischen Vertragspartner gar nichts ändern werde. Auf jeden Fall ist ja seit gestern die Frühwarnstufe des Notfallplans Gas in Kraft. Die Bundesregierung bereitet sich also auf eine erhebliche Verschlechterung der Gasversorgung in Deutschland vor. Ich habe Michael Kellner von den Grünen am Telefon, Staatssekretär im zuständigen Wirtschaftsministerium. Guten Morgen, Herr Kellner.
Guten Morgen, Frau Naht.
Wie ist denn diese Aussage Putins nun zu interpretieren? Ist jetzt erstmal alles wie gehabt?
Nun, ich weiß es nicht, was Herr Putin machen wird. Wir bereiten uns eben auf alle Eventualitäten vor. Aber klar ist auch, momentan ist die Versorgungssituation mit Gas gesichert, auch für den Sommer. Aber eben trotzdem ist es verantwortliche Politik, sich auf die verschiedenen Szenarien vorzubereiten.
Und was heißt vorbereiten? Also was passiert da jetzt in dieser Frühwarnstufe Gas im Hintergrund? Wie genau wird bestimmt, welche Firmen zum Beispiel da zuerst auf Gas verzichten müssten?
Nun, es ist ja erstmal die Frühwarnstufe. Das heißt, es gibt ein Krisenteam, das sehr viel engmaschiger täglich über die aktuelle Versorgungslage informiert, schaut, wo gibt es möglicherweise Probleme im Netz und vorbereitet. Es ist so, wie ich es eben gerade schon gesagt habe, wir haben momentan keine Knappheit und keinen Versorgungsengpass. Die Versorgung ist sicher für Frühjahr und Sommer. Aber klar ist auch, für den nächsten Winter müssen wir jetzt und haben wir jetzt ja auch die Vorbereitungen getroffen, zum Beispiel indem wir das, was letzte Woche im Deutschen Bundestag beschlossen wurde, nämlich dass die Gasspeicher, die müssen ja im Frühjahr und Sommer gefüllt werden, damit sie im Winter, wenn die Heizperiode ist, dann genutzt werden können, dass es jetzt gesetzlich vorgeschrieben ist, dass diese Speicher gefüllt sein müssen. Das war bisher nicht der Fall. Das war vorher bisher ein völlig unregulierter Markt. Und wir haben ja gesehen, dass der größte Gasspeicher in Deutschland, der Gazprom gehört, eben nicht gefüllt war für den Winter.
Ja, aber ich würde ganz gerne nochmal zurückkommen zu dieser Frühwarnstufe. Das heißt ja, also Sie sagen ja auch, da werden jetzt Vorkehrungen getroffen. Das heißt, man muss sich ja Gedanken darüber machen, welche Firmen dann zum Beispiel vom Netz gehen könnten oder etwa nicht.
Nun, es ist erstmal so, das ist ja eine Frühwarnstufe und natürlich ist es so, dass man sich dann gemeinsam mit dem Marktgebietsverantwortlichen, es gibt ja unterschiedliche Bereiche im Gasmarkt, zusammensetzt, dass man schaut, wie viel Gas kommt, wie ist das mit dem Leitungsdruck, all das sich gemeinsam anschaut, auch mit den Fernleitungsgasnetzbetreibern, das und in einer Abstimmung gibt es einen Krisenstab, der sich das anschaut und monitort und dann auch die Vorbereitung macht. Und es ist ja klar, es gibt gesetzliche Regelungen, dass beispielsweise Verbraucherinnen und Verbraucher besonders geschützt sind, also die besonders mit einer geliefert werden, auch natürlich alles, was so kritische Infrastruktur ist. Aber wie gesagt, wir reden über einen Vorbereitungsfall für den Winter.
Jetzt hat Robert Habeck ja auch dazu aufgerufen, man soll Energie sparen. Der Städtetag hat gestern nochmal ein Tempolimit gefordert. Rennt ja eigentlich bei Ihnen damit offene Türen ein. Die Grünen wollen das ja schon lange. Können Sie sich da noch nicht mal in dieser Situation jetzt gegen die FDP durchsetzen in diesem Punkt?
Nun, also ein Tempolimit ist aus vielerlei Gründen wäre das ein guter Beitrag für die Frage von Verkehrssicherheit. Nicht so sehr für die Frage von Gasversorgung, weil die allerwenigsten Autos werden mit Gas betrieben. Aber klar, ein Tempolimit wäre ein Beitrag, um beispielsweise Öl zu sparen. Und es wäre eine Maßnahme, über die man im Fall der Fälle reden muss.
Also kommt das?
Na, Sie haben ja gesehen und Sie haben es ja auch selber angesprochen, natürlich, das sind wir alle für einen Tempolimit, aber es gibt dazu in der Regierung eben unterschiedliche Auffassungen.
Und Sie können sich nicht durchsetzen?
Ja, gemeinsam muss man eben eine gemeinsame positive Entscheidung dafür treffen, dass man das will und dazu fehlt die Bereitschaft.
Jetzt hieß es ja die ganze Zeit, das haben Sie eben auch nochmal betont, die Versorgungssicherheit der privaten Haushalte, die ist gesichert. Wenn man jetzt gestern Abend Robert Habeck genau zugehört hat, dann sagt er, ich kann Ihnen sagen, dass die Rechtslage vorsieht, dass das Heizen des Hauses das Letzte ist, was einen staatlichen Eingriff zu befürchten hat. Wie muss man das verstehen? Also ist es dann doch nicht so sicher, dass da zumindest im nächsten Winter Privathaushalte auch betroffen sein könnten?
Nun, wir haben ja ungefähr die Hälfte des Gasverbrauchs in Deutschland im Bereich Heizen und deswegen ja auch der Punkt, zu sparen, all das Gas, was wir im Frühjahr und Sommer nicht verbrauchen, kann man im Winter verbrauchen. Und wir haben natürlich noch sehr viel Gas auch in den Industrieprozessen, als auch als Ausgangsrohstoff, beispielsweise in der chemischen Industrie oder um Glas zu schmelzen oder all diese Beispiele. Und auch da ist jetzt für Frühjahr und Sommer sind wir vorbereitet. Es ist ja auch so, dass wir versuchen, aus allen möglichen anderen Ländern, auch aus sehr schwierigen Partnern, Gas zu beziehen. Und weil wir verhindern wollen, dass wir noch einmal so abhängig von einem Lieferanten sind, wie das jetzt der Fall ist.
Ja, also Herr Kellner, können Sie ausschließen, dass Privathaushalte im nächsten Winter tatsächlich vielleicht dann nicht mehr heizen können?
Also die Versorgungssicherheit ist weiter gewährleistet. Es gibt auch aktuell keine Versorgungsengpässe. Und ich habe ja schon mal gesagt, im kommenden Winter sind private Haushalte und soziale Einrichtungen wie Krankenhäuser besonders geschützt. Das heißt auch, dass bei einer Gasknappheit deren Versorgung gewährleistet wird.
Michael Kellner sagt das, Staatssekretär im Bundeswirtschaftsministerium. Vielen Dank für das Gespräch heute Morgen, Herr Kellner.
Sehr gern.
Bis vor wenigen Wochen hat man sich ja weiter überhaupt keine Gedanken darum gemacht. Deutschland bezieht in großem Stil Öl und Gas aus Russland. Dann kam der Krieg in der Ukraine und als gestern die Eilmeldung kam, da haben wir uns auch hier in der Redaktion erstmal gefragt, was heißt denn das nun? Die Meldung lautete, Bundeswirtschaftsminister Habeck hat die Frühwarnstufe des Notfallplans Gas ausgerufen. Die Aufklärung, das ist eine erste Vorsichtsmaßnahme, kein Grund zur Panik. Grundsätzlich begrüßt wurde dieser Schritt ja auch aus der Wirtschaft. Russland hatte zuletzt gefordert, dass sämtliche Rechnungen nur noch in Rubel bezahlt werden dürfen. Gestern Abend gab es dann ein Telefonat zwischen Präsident Putin und Kanzler Olaf Scholz. Danach hieß es, es bleibt erstmal wie es ist, bezahlt wird in Euro oder US-Dollar. Achim Derks, stellvertretender Hauptgeschäftsführer des Deutschen Industrie- und Handelskammertages, wie wertet er diese Nachricht?
Das ist insofern eine zumindest kurzfristig gute Nachricht, weil in der Tat die russischen Gaslieferungen kurzfristig nicht zu ersetzen sind und insbesondere in der Industrie die Sorge deshalb groß ist, weil bei Abschaltung wären ja zunächst Industriebetriebe und insbesondere Industriebetriebe betroffen. Das hätte aber letztlich gravierende wirtschaftliche Auswirkungen für uns alle, für viele Beschäftigte, für die Bevölkerung insgesamt. Von daher ist es ein gutes Zeichen, dass zumindest jetzt kurzfristig da Entwarnung gegeben wird, was dieses Thema angeht.
Bevor wir zu den möglichen Auswirkungen kommen, Russland muss doch eigentlich auch seinerseits ein ganz großes Interesse daran haben, seine Energie an den Westen zu verkaufen. Das sind enorm wichtige Einnahmen für den Staat.
Das war ja über Jahrzehnte auch sozusagen die allseits sozusagen getragene Vermutung oder Einschätzung. Wir haben aber natürlich auch in anderen Punkten in den letzten Wochen lernen müssen, dass viele Dinge anders sind, als wir uns gedacht haben. Von daher ist natürlich die Verunsicherung groß, dass auch in diesem Punkt nicht die wirtschaftliche Rationalität alleine entscheidend ist. Und von daher machen sich viele Unternehmen im Moment sehr, sehr große Sorgen, was die nächsten Monate und das nächste Jahr anbetrifft.
Okay, mit Blick auf mögliche Szenarien, sollte tatsächlich kein Gas mehr aus Russland kommen, welche Branchen wären denn besonders betroffen?
Nun, in der ersten Linie sind es die energieintensiven Industrien, allen voran die chemische Branche, die Pharmaindustrie, aber auch viele andere Industriezweige, die einfach auf Gas angewiesen sind, um Prozesswärme, also heißes Wasser, heiße Luft für ihre Produktion zu haben. Das Ganze ist deshalb aber so gravierend, weil es nicht nur den einzelnen Betrieb betrifft, sondern die ganzen Produktionsketten in Deutschland. Am Ende ist fast überall Chemie drin, also sei es jetzt in Hygieneartikeln, in Verpackungen für Lebensmittel, in medizintechnischen Gütern, in Düngemitteln, im Schaum für den Feuerwehrlöscher. Sie können sozusagen fast jedes Produkt nehmen. Von daher hätte es gravierende Auswirkungen auch in der Breite. Das ist die Sorge, die umtreibt. Und die Unternehmen treibt halt vor allen Dingen auch die Sorge um, dass sie nicht wissen, wer betroffen sein wird, wenn es dann zur Entscheidung kommt, hier gibt es noch Gas und da gibt es kein Gas.
Ich folge dem. Bleiben wir noch einen Moment bei möglichen Szenarien. Wenn tatsächlich die Notfallstufe ausgerufen würde, dann müsste ja die Bundesnetzagentur entscheiden, wer vom Gas abgeschaltet wird. Welche Unternehmen wären das nach Ihrer Einschätzung?
Und diese Frage ist eben nicht klar. In dieser dritten Stufe, es gibt noch eine zweite dazwischen, aber in der dritten Stufe käme es in der Tat zur Abschaltung, vielleicht nicht sofort, aber in den kommenden Monaten. Und hierzu gibt es in dem Sinne keine festen Kriterien. Es ist nur gesagt, dass die Auswirkungen auf Umwelt und Wirtschaft möglichst gering sein sollen. Aber um sich dort ein Bild zu verschaffen, fragen im Moment die regionalen Gasversorger bei den Unternehmen viele Informationen ab. Das führt natürlich bereits zu Verunsicherung und großen Sorgen. Und jeder versucht jetzt natürlich sozusagen seine Ausgangsposition da auch zu verbessern. Das ist ja ganz normal. Aber es ist eine große Blackbox und das führt nach den immensen Preissteigerungen, die wir schon hatten beim Gas. Also wir haben ja nicht nur das Thema Gasausfall, wir haben auch das Thema, dass das Gas jetzt schon so teuer ist, dass es Unternehmen gibt, die die Produktion eingestellt haben. Wir haben auch die Sorge, dass spätestens in dem Moment, wo diese Notfallstufe 3 ausgerufen wird, die Preise nochmals weiter explodieren werden. Selbst wenn noch ein paar Monate Gas geliefert wird, wird es dann so teuer, dass es sich einfach nicht mehr lohnt zu produzieren in vielen Fällen.
Die Bundesregierung, namentlich Minister Habeck, ist ja bereits dabei, Alternativen zu russischem Gas zu suchen. Nur mal gesetzt den Fall, die russischen Gaslieferungen würden komplett ausfallen. Lässt sich das überhaupt aus anderen Quellen kompensieren?
Für dieses Jahr ist die klare Antwort nein. Wir können vielleicht ein Viertel dieser Gaslieferungen kompensieren durch Maßnahmen wie sozusagen höhere Stromproduktion auf Basis von Kohle statt wie bisher in Teilen auch aus Gas. Da geht sicherlich was. Aber ansonsten sind die Möglichkeiten beschränkt, neue sozusagen Mengen an LNG-Gas einzukaufen. Dafür brauchen wir Terminals, dafür brauchen wir Schiffe, dafür brauchen wir überhaupt Mengen, die auf dem Markt sind. Das alles wird dauern. Das Ziel 2025 unabhängig zu sein von russischem Gas, was ja ausgegeben worden ist, ist schon sehr ambitioniert. Also das Ganze ist eine Strecke, die man gehen muss. Man muss Leitungen bauen, wie gesagt, die Terminals bauen. Das geht einfach nicht über Nacht. Von daher werden wir mit dieser schwierigen, in gewisser Weise auch Dilemmasituation noch geraume Zeit leben müssen.
Wir haben gehört die Einschätzung von Achim Derks, stellvertretender Hauptgeschäftsführer des Deutschen Industrie- und Handelskammertages.
Für alle Menschen, die aus der Ukraine geflüchtet sind, soll, wenn sie es wünschen, der schnelle Zugang zum deutschen Arbeitsmarkt ermöglicht werden. Das wünscht sich der Bundesarbeitsminister Hubertus Heil. Sprachkurse, Kinderbetreuung, Anerkennung der Berufsabschlüsse, Weiterbildung, all das plant die Regierung. Doch wie kann die Integration gelingen? Welche Folgen könnte der Krieg noch für den Arbeitsmarkt haben? Darüber spreche ich mit Hendrik Fischer. Er ist Staatssekretär im Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Energie des Landes Brandenburg und er ist jetzt für uns am Telefon. Schönen guten Tag, Herr Fischer.
Hallo, guten Tag, Herr Stäbe.
Herr Fischer, es sind viele Menschen aus der Ukraine zu uns gekommen. Haben Sie inzwischen einen Überblick, wie viele Menschen tatsächlich hier bei uns sofort arbeiten wollen?
Wir haben noch keinen richtigen Überblick darüber, wer von denen wirklich hier bei uns arbeiten will. Das hat ein Stückchen natürlich damit zu tun, dass es sich hier wirklich um Kriegsflüchtlinge handelt. Also nicht um Leute, die hier zu uns herkommen, um eine Erwerbsarbeit aufzunehmen, sondern tatsächlich um Flüchtlinge. Und deshalb steht auch für uns im Moment mehr die humanitäre Aufnahme im Vordergrund und nicht so sehr die Beschäftigung. Dennoch, wir wissen natürlich, dass viele von denen tatsächlich auch, wenn sie bei uns hier sind, die Zeit hier nutzen wollen, um auch einer Arbeit nachzugehen. Das ist klar.
Und wie können Sie dann dabei helfen? Also wie wird die Vermittlung von ukrainischen Geflüchteten in den Arbeitsmarkt in Brandenburg dann konkret organisiert?
Na, die genaue Organisation läuft natürlich über die Bundesagentur für Arbeit. Das machen die Kolleginnen und Kollegen in den Agenturen sehr gut. Dort sind die Anlaufstellen. Dort liegt auch ein Überblick vor, wo gegebenenfalls freie Stellen vorhanden sind. Und wir unterstützen das ausdrücklich, dass dort auch die Dinge sich konzentrieren. Wir begleiten das ein Stück. Wir haben eine berufliche Eingliederungsagentur seit vielen Jahren gefördert, die in dem Feld mit tätig ist. Wir haben ein EQ-Netzwerk, was bei uns im Ministerium die Koordinierung vornimmt, die aber auch in den Regionen verankert sind und ein Stückchen hilft auch unsere Wirtschaftsförderung, die ja den Arbeitsbereich auch mit drin hat. Aber im Kern wird es immer darum gehen, dass die eigentliche Vermittlung über die Agenturen für Arbeit passieren muss. Und da stehen auch die entsprechenden Instrumente zur finanziellen Unterstützung zur Verfügung.
Jetzt erleben wir ja einen Fachkräftemangel. Es dürfte einige Unternehmen in Ihrem Land geben, die sich freuen, wenn sie neue und dann auch noch qualifizierte Beschäftigte bekommen. Spüren Sie was davon, dass Firmen da schon vielleicht ihre Fühler ausstrecken?
Also erstmal ist mir wirklich wichtig, dass die Unternehmen, die uns darauf angesprochen haben, bis jetzt natürlich einerseits sich freuen, wenn sie ein Fachkräfteproblem gelöst bekommen, andererseits aber über die Ursache dessen, wie sie das jetzt gelöst bekommen, natürlich überhaupt nicht froh sind. Das, glaube ich, liegt auf der Hand und ist allen auch klar. Wir wissen von einer ganzen Reihe von Unternehmen, dass die durchaus von sich aus kommen und sagen, wenn dort die gut ausgebildeten Ukrainerinnen und Ukrainer hier sind, die verfügen ja im Regelfall über eine sehr gute Qualifizierung, dass dann, wenn der Wunsch besteht, sie auch gerne bereit wären, bei sich im Unternehmen zu integrieren. Wir weisen immer darauf hin, dass natürlich das Thema Sprache ein ganz wichtiges ist. Wir weisen weiter darauf hin, das hatte ich das vorhin schon mal gesagt, dass es sich um Kriegsflüchtlinge handelt, die im Zweifel auch sehr schnell wieder in die Ukraine zurück wollen, wenn wir dort wieder eine bessere Situation haben. Mhm. Aber die Unternehmen sind sich dessen bewusst und ja, da wo es passt, da wo es geht, da werden sicherlich auch Arbeitsplätze angeboten und auch angenommen und das unterstützen wir, wie gesagt, auch.
5 Wochen dauert schon der Krieg in der Ukraine. Es ist völlig unklar, wie es weitergeht, auch wie sich mögliche Lieferengpässe bei Öl und Gas und anderen Produkten auswirken auf den Arbeitsmarkt, auch die hohen Preise. Darüber wird ja gerade viel diskutiert. Machen Sie sich Sorgen, dass sich die Lage auf dem Arbeitsmarkt auch deshalb wieder deutlich eintrüben könnte?
Natürlich machen wir uns da Sorgen. Alles andere wäre ja sträflich, wenn wir einfach so tun würden, als würde rings um uns überhaupt nichts passieren und die Welt einfach so weitergehen würde, wie sie die letzten Jahre weitergegangen ist. Wir machen uns da schon Sorgen, aber wir sehen zwei wichtige Punkte. Der eine ist der Arbeitsmarkt in Brandenburg, das zeigen auch die heutigen Zahlen ja, hat sich in der Pandemie jetzt in den letzten 2 Jahren als sehr robust erwiesen. Wir sehen typische Anzeichen von einer Frühjahrsbelebung, die im zu diesem Rückgang der Zahlen auch geführt hat. Aber wir sehen halt auch, Lieferketten sind zum Teil unterbrochen, hohe Energiepreise führen bei Unternehmen dazu, dass sie auch bei uns deutlich signalisieren, wenn das so weitergeht, dann könnte es sie in wirtschaftliche Probleme stürzen. Deshalb beobachten wir auch im Moment den Arbeitsmarkt da sehr, sehr intensiv. Ich bin regelmäßig auch mit der Chefin der Regionaldirektion Berlin-Brandenburg von der Bundesagentur für Arbeit im Gespräch. Und wenn sich dort etwas abzeichnen sollte, dass wir anders agieren müssen, zusätzliche Unterstützung machen müssen, Strukturen aktivieren müssen, dann werden wir das auch sehr schnell tun. Aber es ist im Moment sehr schwierig, eine präzise Aussage zu treffen, wie die Lage sich weiterentwickeln könnte.
Sie beobachten das, sagen Sie, aber die Frage ist ja, wie sich es weiterentwickelt. Niemand weiß es, aber dass die Preise steigen, das wissen wir, glaube ich, mit ziemlicher Sicherheit. Was können Sie tun oder wie können Sie sich vorbereiten für den Fall, dass sich die Lage auch aufgrund dieser Sachlage ihn weiter verschärft?
Es gibt ja ein gutes Instrumentarium, was über das Sozialgesetzbuch 3 für solche Fälle zur Verfügung steht. Wir haben das ja jetzt in der Pandemie gerade erlebt, dass insbesondere das Instrument der Kurzarbeit sehr gut genutzt werden konnte. Wir haben inzwischen die Möglichkeiten, auch Kurzarbeit mit Qualifizierungsmaßnahmen zu verbinden. Das wird das übliche arbeitsmarktpolitische Instrumentarium sein, was in solchen Fällen genutzt wird. Aber nochmal, im Moment gibt es keinerlei Anzeichen dafür, dass der Arbeitsmarkt sich deutlich, Lage am Arbeitsmarkt sich deutlich verschlechtern würde. Wichtig ist vor allen Dingen, dass wir sehr gut auf die Entwicklung schauen, dass wir frühzeitig Indikatoren, die wir haben, auch bewerten und dann gegebenenfalls auch frühzeitig noch weitere Dinge uns überlegen, was wir denn zusätzlich tun könnten, damit die Lage sich nicht weiter verschlechtert. Aber im Moment ist alles im guten und im grünen Bereich, aber wir müssen sehen.
Das sagt Henrik Fischer, der Staatssekretär im Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Energie des Landes Brandenburg. Herr Fischer, danke Ihnen für das Gespräch.
Ja, vielen Dank, Herr Stäbe.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.